Du bist heute Morgen aus dem Bett aufgestanden. Du hast dich angezogen, du bist ins Badezimmer gegangen. Du hast dich vor das Waschbecken gestellt und hast in den Spiegel geschaut. Und das Spiegellein an der Wand hat dir gesagt, dass du deine Haare kämmen musst. Der Spiegel hat dir gesagt, dass du dich vielleicht nochmal rasieren musst. Der Spiegel hat dir auch gesagt, dass du dein Gesicht waschen musst. Der Spiegel hat dir vielleicht gesagt, dass du nochmal deinen Schminkkasten rausholen musst. Aber was der Spiegel dir heute Morgen gesagt hat, hat dich einfach nicht interessiert. Du hast dich vom Spiegel einfach weggedreht, du hast dir dein Hemd angezogen und jetzt sitzt du hier heute so im Gottesdienst. Interessanter Gedanke, aber genauso machen wir es oft mit der Bibel. Und genau das haben wir uns gerade aus dem Jakobusbrief angehört, wo Jakobus geschrieben hat: Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist, nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wir wollen uns heute ein wenig mit dieser Eigenart von uns Menschen beschäftigen. Es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut und richtig und wichtig sind, aber wir tun sie nicht. Und dazu möchte ich uns jetzt unseren Predigttext lesen. Ihr dürft aufschlagen, Matthäus Kapitel 7, Abvers 24. Matthäus 7, Abvers 24, da sagt Jesus: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten an dieses und die Winde an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Dieser Text, den wir uns jetzt heute Morgen zusammen anschauen wollen, das ist der letzte Abschnitt in der Bergpredigt. Und wie auch wir es in unseren Reden oder Vorträgen machen, wir kommen zum Schluss einer Rede, zum Schluss eines Vortrags nochmal zur Quintessenz und zu einer Zusammenfassung und ziehen ein abschließendes Fazit. Und genauso ist dieser Text, dieser letzte Abschnitt der Bergpredigt, das sind die Worte Jesu, mit der er alles aus der Bergpredigt nochmal auf einen Punkt bringt. Er kommt zur Hauptaussage, die Jesus vermitteln möchte. Und um diese Aussage am Schluss dieser Bergpredigt hier richtig zu verstehen, möchte ich einmal etwas weiter ausholen und wir schauen uns einmal kurz den gesamten Kontext der Bergpredigt und auch zum Teil des Matthäusevangeliums an. Matthäus schreibt sein Evangelium an Juden. Wir können das an vielen Stellen erkennen. Matthäus ist jemand, der sehr viel mit dem Alten Testament argumentiert. Er verwendet sehr häufig diese Formulierung, wie geschrieben steht, durch den Propheten. Das sehen wir in den ersten Kapiteln ganz häufig, wie er mit dem Alten Testament argumentiert. Und ein Jude, der das Matthäus-Evangelium liest, er bekommt quasi mit Beweisen aus dem Alten Testament bestätigt, dass Jesus Christus der Messias ist. Matthäus beginnt in den ersten zwei Kapiteln damit, dass er beweist, dass Jesus der Messias ist. Er beweist das aufgrund der Abstammungslinie über David bis hin nach Abraham. Und dann schildert er die Geburt Jesu, wie Maria als Jungfrau schwanger wird, wie es durch den Propheten prophezeit worden ist. Und nachdem Matthäus dann den Juden gezeigt hat, dass Jesus wirklich der Messias ist, präsentiert er ihnen, als ob wie auf dem Silbertablett, wie ignorant sie diesen Messias ablehnen. Und der größte Teil des Matthäusevangeliums enthält Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern. Und die Bergpredigt ist die erste von einigen anderen Reden Jesu im Matthäusevangelium. Und schon in dieser ersten Rede beginnt Jesus die Pharisäer zu konfrontieren. Es ist am Anfang des Evangeliums vielleicht nicht so offensichtlich, mehr indirekt, und wird dann zum Schluss immer, immer deutlicher, bis es in Matthäus Kapitel 23 mündet, wo Jesus die Pharisäer ganz offensiv konfrontiert und sagt: Wehe, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler. Da spitzt es sich zu. Bereits in Matthäus Kapitel 5, Vers 20 lesen wir: Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und damit sagte Jesus, dass die Pharisäer ungerechte Menschen waren, die das Reich Gottes nicht sehen werden. Weiter ab Vers 21 beginnt Jesus dann, die Aussagen der Pharisäer zu zitieren und sie zu widerlegen. Er verwendet im Kapitel 6 sechsmal diese Aussage: Ihr habt gehört, dass zu euch gesagt wurde. Und dann kommt eine Aussage der Pharisäer. Und dann sagt Jesus: Ich aber sage euch. Und damit stellt Jesus dann seine Aussage und seine Lehre gegen die Lehre der Pharisäer. Und das muss richtig Wirkung gehabt haben. Also stellt euch vor, ich würde jetzt als Gastredner zu euch in die Gemeinde kommen und ich würde sagen: Ihr habt gehört, dass euch gesagt wurde. Und dann würde ich eine Aussage zitieren, wo ihr alle wisst, diese Aussage kommt von einem der Ältesten. Und ich würde sagen: Ich aber sage euch. Und ich würde mich auf die andere Seite, eine Kontraposition einnehmen. Das war schon sehr provokativ, was Jesus da gemacht hat. Schauen wir uns mal ein paar weitere Stellen aus dem Kapitel 6 an. Kapitel 6, Vers 2 zum Beispiel: Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Oder Vers 5: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Oder Vers 16: Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Es gab also damals Leute, die haben ihre Geistlichkeit oder diese geistlichen Rituale bewusst öffentlich mitten auf dem Marktplatz ausgeführt, damit sie von den Menschen gesehen wurden. Sie wollten ihre Geistlichkeit zur Schau stellen und wollten zeigen: Leute, schaut mal her, was für ein super geistlicher Typ ich bin. Es hat ihnen Ansehen gebracht, sonst hätten sie das nicht gemacht. Und Jesus gebraucht in diesen Versen dreimal diese Formulierung: Ihr sollt nicht sein wie die Heuchler. Und wenn wir uns dann mal die Frage stellen: Wer waren denn diese Heuchler damals? Wer hat das denn gemacht da an der Straßenecke? Dann finden wir spätestens in Kapitel 23, wie ich sagte, die Antwort. Kapitel 23, Vers 1, ich lese das einmal. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Und hier identifiziert Jesus eindeutig die Pharisäer als Heuchler und gerade, wo er weiter dann sagt, Vers 13 zum Beispiel, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Also wenn Jesus in der Bergpredigt schon dem Volk sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler, die das und das und das machen, da wusste das Volk sofort, von wem Jesus spricht, weil sie dieses Verhalten sofort zuordnen konnten. Die Pharisäer haben nach außen gezeigt, was sie innen nicht sind. Sie haben den Menschen viele Gebote gegeben, aber sie selbst haben sie nicht mit einem Finger angerührt. Sie sagen es, tun es aber nicht, sagte Jesus. Und genau deshalb kommt Jesus am Schluss seiner Bergpredigt auf das Tun zu sprechen. Die letzte Gedankeneinheit der Bergpredigt beginnt eigentlich schon ab Kapitel 7, Vers 15. Jesus warnt das Volk dort vor den falschen Propheten, die so fromm daherkommen, aber in Wirklichkeit Wölfe im Schafspelz sind. Und Jesus zeigt dem Volk dann ein Erkennungsmerkmal, woran sie die falschen Propheten erkennen werden. Und er sagt, genauso wie man einen guten Baum an guter Frucht erkennt oder einen schlechten Baum an schlechter Frucht, so werdet ihr an den Taten der Propheten erkennen, ob es ein wahrer und falscher oder falscher Prophet ist. Und deshalb sagte Jesus dann ab Vers 21, Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn Jesus hier von Leuten spricht, die Herr, Herr sagen, dann denken wir an die Pharisäer, die da auf dem Marktplatz stehen und schreien. Und Jesus möchte dem Volk vermitteln, dass sie sich von so einer Show nicht blenden lassen sollen. Das sind nicht die Leute, die in das Himmelreich kommen. Einen wahren Propheten erkennt man nicht daran, dass er an der Straßenecke laut betet, öffentlich viel Geld spendet, Dämonen austreibt oder sonst irgendwelche Wundertaten vollbringt. Einen wahren Propheten erkennst du daran, dass er den Willen des Vaters im Himmel tut. Der Vers 21 hat mit den Worten begonnen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Und jetzt im Gegensatz dazu steht dann die Aussage in Vers 24, der erste Vers unseres Predigttextes, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Entschuldigung. Es gibt Ausdrucksweisen, die verwenden wir nur, wenn wir auf etwas Vorhergesagtes Bezug nehmen. Und das beinhaltet auch dieses Wort nun, also jeder nun. Und mit diesem Ausdruck beginnt Jesus jetzt den letzten Abschnitt seiner Bergpredigt und sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört. Welche seine Worte? Jesus meint damit in erster Linie die Bergpredigt, die er gerade gehalten hat. Und die Bergpredigt ist eine ganz klar abgegrenzte Rede. Wir sehen, wie Jesus auf den Berg stieg, sich setzte, seinen Mund auftat und lehrte, Doppelpunkt. Nun, das lesen wir in Kapitel 5, Vers 3. Und dann im Kapitel 7, Vers 28, und als Jesus diese Worte vollendet hatte. Und wenn ihr das Matthäusevangelium durchliest und auf diese Formulierung achtet, Und als Jesus diese Worte vollendet hatte. Dieser Vers beschreibt immer den Abschluss einer Rede. Und wir finden mehrere Reden Jesu, die charakteristisch für das Matthäusevangelium sind. Jesus nimmt also hier Bezug mit diesem letzten Abschnitt auf seine Bergpredigt. Und dann fragt man sich, okay, Jesus ermahnt, nicht nur seine Worte zu hören, sondern auch zu tun. Was waren denn die Worte der Bergpredigt? Was sollen wir denn tun? Welche Worte hat Jesus in seiner Predigt gelehrt? Zum Beispiel, du sollst deinen Bruder nicht hassen, du sollst keine Frau ansehen, indem du sie begehrst, du sollst deine Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, du sollst in dein Kämmerlein gehen, du sollst keine Schätze sammeln auf Erden, du sollst zuerst den Balken aus deinem Auge ziehen. All diese Gebote hatte Jesus in seiner Predigt angesprochen und jetzt sagt er, wenn du diese meine Worte nicht nur hörst, sondern auch tust, dann werde ich dich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Warum ist das klug oder warum war es klug damals, sein Haus auf einen Felsen zu bauen? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich einmal kurz uns die Bühne beschreiben, auf dem sich dieser Text oder diese Lehre Jesu abspielt. Und dazu fragen wir uns erstmal, wo war Jesus genau, als er diese Bergpredigt gehalten hatte? Und wenn wir ein Kapitel zurückgehen, im Kapitel 4, dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 18, als er aber am See von Galiläa entlang ging, oder in Kapitel 4, Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher. Also Jesus hält sich im Gebiet von Galiläa am See irgendwo auf und in dieser Gegend steigt Jesus dann auf einen Berg, um dem Volk diese Predigt zu halten. Und wenn wir uns den See Genezareth einmal auf der Karte anschauen, dann stellen wir fest, dass westlich vom See Genezareth haben wir eine etwas längere Gebirgskette, die so entlang dem See geht, die Golanhöhen und weiter nördlich vom See dann den Berg Hermon und das Libanongebirge. Der See war quasi so in einem Halbkreis umstellt von Bergen und man kann sich jetzt vorstellen, Jesus geht auf einen dieser Berge oder stellt sich an so einen Berghang und vielleicht ist das Volk dann so nach unten hat sich da hingesetzt, sodass das Volk hat eine Sicht auf den See Genezareth und Jesus lehrt das Volk vom Berg aus. Und es ist so, dass diese Gebirgsketten, die sind das niederschlagreichste Gebiet in Israel. Es fällt nirgendwo so viel Regen wie an dieser Gebirgskette. Also das hat dann diesen naturwissenschaftlichen Effekt, wenn der Wind oder die Wetterfront jetzt die warme Luft an den Berghängen hochschiebt, sie trifft auf kalte Luft, kondensiert und es regnet entsprechend an diesen Berghängen. Und es fällt nirgendwo in Israel in den Wintermonaten so viel Regen runter wie in diesem Gebiet. Der Regen kam immer zu einer bestimmten Jahreszeit, das war die Regenzeit. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Buch Esra, wo das Volk vor Esra, dem Schriftgelehrten, steht und er liest dem Volk vor aus dem Gesetz. Und es regnet in Strömen, denn es war Regenzeit, steht da. Also es gab diese Zeitspanne, in der es besonders viel geregnet hat. Und diese Regenstürme, die konnten sehr schnell aufziehen und sehr heftig werden. Und wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern, dann finden wir die Situation, wo die Jünger Jesu auf dem See Genezareth mit dem Boot sind. Und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 24, und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Also ein See, ein relativ kleiner See, kann durch einen Sturm wirklich so einen Wellengang hervorrufen, dass die Jünger da Todesangst bekommen in ihrem Boot. Und wenn diese Stürme kommen und diese ganzen Wassermassen da an diesen Gebirgshängen abregnen, was passiert dann mit diesem Wasser, wenn es an den Berghängen abregnet? Es fließt runter und diese Regengüsse, die dann vom Berg runterfließen, die können wirklich zu reißenden Strömen werden, die wirklich den Fundament eines Hauses wegspülen können. Das ist die Situation, in der Jesus sich da befindet. Und das genau das beschreibt dann der Vers 25. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wir merken allein an dieser Formulierung von Matthäus, was für eine Selbstverständlichkeit diese Wetterverhältnisse waren. Ja, Matthäus schreibt nicht, plötzlich kam ein Platzregen, den Israel noch nie gesehen hatte. Und auf einmal, wir wussten nicht, woher sowas kommt, kam so ein Platzregen und spült das Haus weg. Er sagt ganz einfach, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Es war selbstverständlich. Es war Regenzeit. Wusste jeder. Der kluge Mann weiß das und er berücksichtigt das. Er weiß, jedes Jahr kommt die Regenzeit, deswegen muss ich mich dafür vorbereiten, wenn ich im Sommer mein Häuschen baue. Und er trifft Maßnahmen. Er baut sein Haus aus dem Fels, er ist vorausschauend. Salomo sagt, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. So, was Jesus aber mit diesem Gleichnis hier sagen möchte, ist nicht, wie klug es ist, sein Haus auf dem Fels zu bauen, sondern wie klug es ist, Jesu Worte zu tun. Jesus benutzt diese Illustration, um zu zeigen, wie klug es ist, seine Worte zu tun. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Was ist also so klug daran, Jesu Worte zu tun? Warum ist das so weise? Warum ist das so vorausschauend? Jesus hat im Vers 21 bereits gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Warum ist es also klug, Jesu Worte zu tun? Weil du ohne nicht in das Himmelreich kommst. Angesichts der kommenden Regenzeit war es klug, sein Haus auf dem Fels zu bauen. Und angesichts des kommenden Himmelreichs ist es klug, Jesu Worte zu tun. Der kluge Mann wusste, dass die Regenzeit kommt und baute sein Haus auf dem Fels. Er reagierte darauf. Wenn du weißt, dass Gottes Reich vor der Tür steht, bist du so klug und tust, was Jesus sagt. Gottes Worte zu tun ist immer eine kluge Entscheidung. Aber leider gibt es da nicht nur die Klugen, es gibt auch die anderen. Und damit sind wir bei dem zweiten Hörer, bei dem dummen Hörer, Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Nachdem Jesus damals dem Volk diesen törichten Mann beschrieben hat, da muss das Volk gedacht haben, nee, Jesus, so dumm kann man nicht sein. Jeder, der in Israel in diesem Gebiet lebt, der weiß doch, dass jedes Jahr die Regenzeit kommt. Und es kommt noch etwas hinzu. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir feststellen, dass in der Bibel sehr oft von irgendwelchen Felsen die Rede ist. Ja, wir lesen, dass Salomo sich in einer Felsenhöhle versteckt oder dass Jesus, dass das Grab für Jesus in einen Felsen gehauen war oder dass der Hügel Golgatha ist ein Felsenhügel. Die Bodensubstanz in Israel ist Stein. Wenn du da bist, du siehst sehr viel Steinfläche einfach. Ne, wir haben Mutterboden und Sandboden und Lehmboden. Damals war es sehr viel Stein da. Und der törichte Mann lebt in diesem Gebiet. In diesem Gebiet um den See Genezareth, da sieht er die Felsen und er weiß ganz genau, ich muss nur ein bisschen Erde zur Seite machen, dann komme ich da auf den Felsen. Er weiß, dass die Regenzeit kommt, die den Sand unter seinem Fundament einfach wegspülen kann. Die Dummheit dieses Mannes war also, dass er sein Haus auf den Sand baute, obwohl er wusste, dass die Flut kommt und obwohl er wusste, wo der Felsen ist. Wissen und nicht tun, das ist Dummheit. Und jetzt müssen wir hier wieder feststellen, dass Jesus dieses Gleichnis nicht erzählt, um uns zu zeigen, wie dumm es ist, sein Haus auf Sand zu bauen. Das ist zwar tatsächlich dumm in dieser Situation, natürlich, aber so dumm wie dieser Mann ist, ist jemand, der Jesu Worte nicht tut. Und wir stellen uns wieder dieselbe Frage wie vorhin, warum ist das so dumm, Jesu Worte nicht zu tun? Angesichts der kommenden Regenzeit war es dumm, sein Haus auf den Sand zu bauen. Und angesichts des kommenden Himmelreichs ist es dumm, Jesu Worte nicht zu tun. In das Reich Gottes kommt nur der, der den Willen des Vaters im Himmel tut. Siehe Vers 21. Und jetzt möchte ich im Folgenden einmal kurz zeigen, was für eine Wirkung diese Worte Jesu auf das Volk damals gehabt haben. Wir haben bereits am Anfang gesehen, dass die Bergpredigt eine Zurechtweisung oder eine Überführung an die Pharisäer gewesen sind. Jesus hat dem Volk in der Bergpredigt gezeigt, was die Pharisäer gelehrt haben. Und er hat seine Lehre dem entgegengestellt. Er hat gesagt, ihr habt gehört, dass zu euch gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann hat Jesus dem Volk gesagt, dass sie nicht so sein sollen wie die Heuchler. Wir haben gesehen, dass Jesus mit den Heuchlern die Pharisäer meint. Jesus hat dem Volk damit gesagt, dass sie nicht so sein sollen wie die Pharisäer. Jesus hat dem Volk also ganz eindeutige Verhaltensweisen der Pharisäer gezeigt und ihnen gesagt, dass sie nicht so handeln sollen. Und jetzt kommt Jesus zum Abschluss seiner Predigt und sagt, wenn du diese meine Worte nicht tust, dann bist du wie ein dummer Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Wer waren dann die Menschen, die Jesu Worte nicht getan haben? Wer waren die Menschen, die den Balken in ihrem Auge nicht gesehen haben? Wer waren die Menschen, die sich wie Heuchler verhalten haben und unbedingt so laut an der Straßenecke beten mussten? Es waren die Pharisäer. Wer sind dann die Menschen gewesen, die so dumm gewesen sind, wie ein Mann, der sein Haus auf den Sand baute? Das sind die Pharisäer gewesen. Und als Jesus mit diesem Gleichnis oder mit diesem Gleichnis hier zum Abschluss seiner Predigt kommt, da muss sich in den Gedanken des Volkes diese Frage gebildet haben: Jesus, du willst doch nicht sagen, dass unsere Pharisäer, die geistlichen Führer des Volkes, so dumm sind? Aber genau das ist Jesu Aussage mit diesem Text. Und das hat das Volk damals ganz genau verstanden. Das sehen wir am letzten Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Schlussfolgerung daraus, die Schriftgelehrten lehrten ohne Vollmacht. Das Volk hatte verstanden, wenn wir die Gebote Gottes erfüllen wollen, dann müssen wir anders leben als die Schriftgelehrten. Wenn wir das Reich Gottes hineinkommen wollen, dann muss unsere Gerechtigkeit weit über der Gerechtigkeit der Pharisäer liegen. Die Schriftgelehrten können viel gewusst haben, aber weil sie es nicht gelebt haben, waren sie ohne Vollmacht und ohne Autorität. Der kluge Mann ist nicht klug, weil er weiß, wo der Felsen ist. Das hat der dumme Mann auch gewusst. Er ist klug, weil er etwas tut. Er baut tatsächlich auf diesem Felsen. Die zwei Baumeister, die Jesus hier in diesem Gleichnis beschrieben hat, die werden beide mit Menschen verglichen, die Gottes Wort hören. Unter den Hörenden, unter den Menschen, die Gottes Wort hören, gibt es die Klugen und die Dummen. Gehörst du zu den Klugen, die seine Worte tun? Jesus hat die Pharisäer ganz hart zurechtgewiesen und er hat sie als Kinder des Teufels bezeichnet. Sie waren Ungläubige. Und genau so dürfen wir diesen Text einmal an uns heranlassen und uns prüfen. Bist du jemand, der wirklich daran interessiert, des Gottes Willen zu tun und nicht nur anderen zu sagen, was sie tun sollen? Wenn du vielleicht ein Mitarbeiter in der Kinderstunde bist und du bringst den Kindern diese ganz einfachen Gebote bei, tust du diese? Das, was Jesu Lehre authentisch gemacht hat, war, dass er gelebt hat, was er gelehrt hat. Und wenn die Kinder dir vielleicht zuhören, bist du in ihnen, in ihren Augen wie einer, der Vollmacht hat, weil sie wissen, das meint er ernst. Das lebt er, der macht das wirklich. Das hat Eindruck, das überführt, das überzeugt. Wenn du hier Lehrer oder Ältester in der Gemeinde bist, tust du, was du lehrst. Wir werden ein strenges Urteil empfangen. Gott hat gesagt, dass wir nicht in großer Zahl Lehrer werden sollen, weil wir ein strenges Urteil empfangen werden. Denn nach deinen Worten wirst du gerichtet werden und verdammt werden. Wie sieht das bei uns Eltern aus, wenn wir mit unseren Kindern reden? Ich kann meinen Kindern auf eine unfreundliche Art sagen, dass sie bitte freundlich miteinander reden sollen. Es ist wahnsinnig, wie da der Pharisäer in uns steckt. Bist du jemand, der tut und nicht nur sagt? Ich komme zum Schluss. Du hast heute vielleicht in den Spiegel des Wortes Gottes geschaut und du bist jetzt erstmal ein Hörer gewesen. Und du kannst jetzt töricht handeln und vergessen, was Gottes Wort dir gesagt hat. So wie der Typ vor dem Spiegel heute Morgen. Du kannst dumm sein und so bleiben, wie du bist. Aber du kannst auch klug sein und von einem Hörer zum Täter werden. Du kannst anfangen, gute Werke zu tun. Du kannst dich daran prüfen, das, was ich lehre, das, was ich anderen sage, was ich meinen Kindern lehre, lebe ich das selber. Angesichts der kommenden Regenzeit war es klug, sein Haus auf den Fels zu bauen. Und angesichts des kommenden Himmelreichs ist es klug, Jesu Worte zu tun. Deswegen lasst uns kluge Hörer sein. Amen.